Wir hören auf Gottes Wort aus Johannes 10, die Verse 11 bis 21. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da entstand abermals Zwietracht unter den Juden wegen dieser Worte. Viele unter ihnen sprachen: Er hat einen bösen Geist und ist von Sinnen. Was hört ihr ihm zu? Andere sprachen: Das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann denn ein böser Geist die Augen der Blinden auftun? Lieber Vater, wir danken dir in deinem Sohn Jesus Christus, dass wir heute Morgen Gottesdienst feiern dürfen, dass du uns dienen möchtest mit deinem Wort. Und Herr Jesus, danke, dass du dein Wesen auch heute Morgen wieder unter uns offenbarst, dass du der gute Hirte bist. Und danke, Herr, dass du dieses Wesen auch unter Beweis gestellt hast, dass du dein Leben gelassen hast für eine ganze Welt und für jeden unter uns, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, uns erlöst hast. Dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken, dich anbeten als unseren ganz persönlichen guten Hirten deiner Gemeinde und als der gute Hirte der ganzen Welt. Und wir möchten dich bitten, für die unter uns, die noch nicht durch diese Tür eingegangen sind heute Morgen, dass du ihr Herz anrührst, dass sie dich ganz persönlich als ihren guten Hirten aufnehmen dürfen. Danke, Herr, dass die Verheißung für uns gelten darf. Niemand wird uns aus deiner Hand reißen. Das dürfen wir im Glauben annehmen, auch für die neue Woche, dir vertrauen, dass das gilt. Und du kennst auch die Hirten, die unterwegs sind und uns ihre Angebote machen, uns verführen möchten, Herr. Auch heute Morgen bitten wir dich, dass wir uns neu einstimmen lassen auf deine Stimme, die unverwechselbar ist, der Liebe, der Treue, der Fürsorge, des Schutzes, des Beschirmens. Herr, danke, was wir einen guten Herrn wir haben dürfen. Und so bitten wir dich für Bruder Rainer Würz, dass du ihn bevollmächtigst, ihn segnest, dass er uns dein Wort in Vollmacht sagen darf. Und so danken wir dir, Herr, dass das auch jetzt gilt und vertrauen dir und bitten dich darum. Rede du selbst, Vater, zu uns. Segne, Herr, segne dein Wort. Mach unser Herz weit auf für dich. Segne, Herr, segne dein Wort. Amen.
Amen. Der Zukunftspapst und Trendforscher Professor Horst Opaschowski prophezeit eine Renaissance von Familie und Kindern. Also wenn wir die Familie Tuscherer anschauen, dann sind die ihrer Zeit damit schon weit voraus. Denn, und das hat eine Umfrage ergeben, Familie, das verbinden die meisten eben mit ganz positiven Werten. Da wird also am häufigsten genannt die Liebe, die Geborgenheit, der Zusammenhalt. Und das Ich-Bin-Wort, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen, ich bin der gute Hirte, hat es ja auch mit einer Herde zu tun, die eine Art Familie bildet. Eine Familie, die Geborgenheit, Schutz, Liebe und Zuflucht bietet. Wir sind ja beim dritten Ich-Bin-Wort angekommen und wir müssen natürlich obwohl wir letztes Mal schon über den ersten Teil der berühmten Hirtenrede Jesu im 10. Kapitel des Johannesbriefes, Johannesevangeliums, gesprochen haben, müssen wir doch noch einmal neu den Kontext beleuchten, neu einsteigen, auch wenn das für den einen oder anderen eine Wiederholung ist. Aber es sind ja immer auch Geschwister da, die eben den letzten Gottesdienst nicht verfolgt haben. Wir haben schon beim ersten Ich-Bin-Wort und auch letzten Sonntag darauf hingewiesen, dass es die Ich-Bin-Worte immer zu tun haben mit der Göttlichkeit Jesu. Ich bin, das ist nach der Septuaginta, 2. Mose 3, Vers 14, der, der im Dornbusch spricht, ich bin. Es ist Gott selber. Und wenn Jesus nicht nur in den 7 Ich-Bin-Worten, sondern auch an anderen Stellen von dem spricht, dass er der ist, der ist, der ich bin, dann will er damit sagen, ich bin der Bundesgott des Volkes Israels. Und jetzt eben übersetzt auf unser heutiges Ich-Bin-Wort, dann müsste man sagen, ich bin der göttliche, ewige, gute Hirte. Nun, man kann ja die Hirtenrede, auch das haben wir letzten Sonntag schon gesagt, in 3 Teile einteilen. Wir haben Verse 1 bis 11 schon betrachtet und da haben wir 1 bis 10 die Rede Jesu vom Hirten, vom Dieb und von der Tür. Und heute im 2. Teil haben wir eben das sehr bekannte Wort Jesu, ich bin der gute Hirte. Zunächst hat er ja in dieser Hirtenrede ein Morgenbild aufgezeigt. Vielleicht erinnern Sie sich noch in den ersten 5 Versen. Da ging es ums Ausgehen. Da war es ja so, dass das Bild Jesu, das er verwendet hat, folgendes ist, dass der Hirte morgens kommt zu seinem Schafstall. Und wir haben gesagt, das war so ans Haus angebaut. Und in diesem Schafstall waren mehrere Schafherden, auch von verschiedenen Hirten. Und es gab einen Türwächter, der verhindert hat, dass eben Nichtberechtigte hineingehen zu den Schafen und dort Schaden anrichten. Und nun kommt der Hirte und der wird vom Türhüter erkannt. Es ist ein Bild auf Gott selber. Jesus ist der wahre Hirte und er kommt und er ruft seine Schafe, weil ja auch noch andere in der Hürde sind, seine Schafe und sie kennen seine Stimme und sie folgen und sie gehen aus auf gute Weide. Das ist das Bild vom Ausgehen aus den alten Verhältnissen, vom Ausgehen und dem Hirten Jesus folgen auf die gute Weide, der sie hineinführt in das Leben Gottes, in das ewige Leben. Der legitime, von Gott autorisierte Hirte für seine Herde ist Jesus Christus. Er ist von Gott gesandt und der Vater lässt ihn als Türwächter im Unterschied zu den Dieben und Räubern, die falsche Hirten sind, hinein. Und dann haben wir in den nächsten Versen das Abendbild gesehen. Es ist ja so wunderbar, dass der Herr Jesus so plastisch spricht. Dass er allertiefste Wahrheiten deutlich macht an ganz einfachen Alltagsbildern. So dass man sie eigentlich leicht verstehen kann. Und dass man aber die Tiefe in diesen Gleichnissen gar nicht ganz ausloten kann. Ich sage immer, wenn wir einmal droben noch einmal eine Bibelstunde haben mit dem Herrn selber und er uns dann zeigen wird, was in einem Text noch alles steckt, da werden wir staunen. Da werden wir Bauklötze staunen. Glauben Sie das? Aber soweit wir es jetzt eben erfassen können, dann hat es ja dieses Abendbild jetzt plötzlich nicht mehr mit dem ausziehenden Hirten am Morgen zu tun, sondern jetzt sind wir am Abend, wo der Hirte mit seiner Herde zurückkehrt. Denn jetzt sucht die Herde und will er die Herde in Schutz bringen vor der Kälte und vor gefährlichen Räubern, vor wilden Tieren. Und er führt sie hinein in den Stall. Und da haben wir das Wort, ich bin die Tür für die Schafe. Jesus ist die lebendige Tür, die personifizierte Tür. Nur durch ihn kommt man hinein ins Vaterhaus. So haben wir letztes Mal gesagt. Jesus sagt, Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden, wird er selig werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und das sagt auch an anderer Stelle, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das alles wurde ja aufgeschrieben, auf dass ihr glaubt, dass Jesus der Herr ist. Auf dass ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Auf dass ihr glaubt, dass Jesus der von Gott Gesandte ist. Und so können wir zusammenfassend sagen, wer glaubt, erkennt die Jesus-Wahrheit und geht auf dem Jesus-Weg durch die Jesus-Tür ins Jesus-Leben. Und wir merken, wie alles im Evangelium konzentriert ist auf Jesus. Ohne ihn ist alles nichts und haben wir nichts und mit ihm haben wir alles. Wer ihn hat, hat das Leben und wer ihn nicht hat, der hat nichts. Wir könnten auch, wenn wir das Ich Bin-Wort mit der Göttlichkeit nun noch einmal anwenden, sagen, wer glaubt, der kennt die göttliche Wahrheit, das Evangelium, geht auf dem Gottesweg durch die göttliche Tür hinein in das ewige, in das göttliche Leben. Nun, er ist der Prophezeite, der endzeitliche Hirtenkönig, der Messias, der von Gott angekündigt wurde. Und wir haben schon letztes Mal allerdings nur ganz kurz angedeutet, dass Jesus der von Gott prophezeite Hirte ist. Der Hirte, der kommen soll und sich wirklich seiner Herde annehmen soll. Gott tadelt ja in seinen berühmten Hirtenreden im Alten Testament immer wieder die falschen Hirten. Schauen wir uns mal einige Passagen an aus Hesekiel 34. Sie können das jetzt nicht mitlesen, denn ich habe das ein bisschen zusammengefasst. Da tadelt der Prophet Hesekiel im Namen des Herrn die schlechten Hirten über Israel und kündet ihr Gericht an. Ihr esst das Fett, ihr kleidet euch mit der Wolle, ihr schlachtet das Gemästete, das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht. So wirft Gott permanent den falschen Hirten vor. Das Verirrte holt ihr nicht zurück, das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke, und man müsste sagen, in Konkurrenz, tretet ihr nieder. Sie wollen keinen hochkommen lassen, der ihnen die Pfründe wegnimmt, die sie mit der Herde haben. Meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben, und sie sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden. Sie irren umher, niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Oh Mann, möchte man sagen, ihr Hirten Israels, ihr Führer und geistlichen Leiter des Gottesvolkes, was macht ihr eigentlich? Sie haben nur eins im Auge und das nennt der Herr ganz deutlich. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Also denen geht es ums Geld, denen geht es um den Profit. Die wollen von den Schafen was haben, die wollen sie melken. Die wollen die Wolle, die wollen das Fleisch, die wollen die Milch. Aber wenn es Probleme gibt, dann sind sie weg. Denn sie wollen Vorteile und keinerlei Nachteile sich mit der Herde einhandeln. Die Tiere interessieren sie eigentlich überhaupt nicht. Es geht ihnen um sich selber. Und dann sagt der Herr, und das ist so wunderbar, Sie müssen einmal, wenn Sie Zeit haben, dieses 34. Kapitel, dieses große Hirtenkapitel des alten Bundes im Propheten Hesekiel lesen. Und dann sagt der Herr, achtmal, ich will. Ich weiß nicht, wann Sie zum letzten Mal einen Brief geschrieben haben, aber wenn man in einem vielleicht einseitigen Brief achtmal schreibt, ich will, dann kann der andere denken, Mensch, der ist aber auch ganz schön, was der alles will. Vielleicht will ich ja gar nicht, aber Sie werden auf jeden Fall spüren die Entschiedenheit, die hinter diesem Schreiben steckt. Achtmal spricht der Ewige, ich will, und das ist keine Frage, dass er das, was er will, auch ausführen wird. Und jetzt lese ich Ihnen mal einige Passagen aus dieser Antwort Gottes an die falschen Hirten und die Verheißung an sein Volk vor. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten. Ich selbst will meine Schafe weiden. Ich will das Verlorene wieder suchen, das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Und merken Sie jetzt, dass es bei den Juden der damaligen Zeit, die ja die Heilige Schrift, also das Alte Testament, sehr gut kannten. Also es gibt Überlegungen, dass etwa die Apostel und auch andere Juden zu der Zeit die ganze Tora auswendig gekannt haben. Vielleicht sogar das ganze Alte Testament. Die Kinder haben also statt, was weiß ich, Monopoly oder Computerspielen heute, haben die so eine Art Bibelmemory gemacht. Und so war es dann von klein auf so, sie haben auch Schreiben und Lesen gelernt, die jüdischen Jungen anhand der Heiligen Schriften, dass sie ihre Bibel, ihren Tenach, ihr Altes Testament aus unserer Sicht sehr gut gekannt haben. Und wissen Sie, da hat es einem frommen Juden sofort hoffentlich Klick gemacht. Wenn dann plötzlich ein Prophet auftritt, von dem Sie vielleicht denken, es könnte der Messias sein, und er sagt, ich bin der gute Hirte. Das war der Anspruch, Jahwe selbst zu sein. Das war der Anspruch, der Bundesgott Israels zu sein. Das war der Anspruch, der wahre Hirte zu sein, der verheißen war. Und so hat die Hirtenrede ein klares Ziel. Jesus ist der Prophezeite, der endzeitliche Hirtenkönig. Er ist gekommen, um die Verheißung zu erfüllen. Das müssen wir klar sehen. Wir können, Und deswegen sollten Sie auch Ihr Altes Testament kennen. Wir können das Neue nicht richtig verstehen ohne das Alte. Und natürlich gilt das auch umgekehrt, wie Augustin zu Recht gesagt hat, wir können nur mit dem Geist des Evangeliums des Neuen Testaments auch das Alte Testament verstehen. Aber es gehört eben in einer Einheit zusammen. Und es ist wichtig, dass wir wissen, worauf sich die Zitate und die Anspielung des Neuen Testaments beziehen. Hier ganz klar für das jüdische Volk, ich bin der gute Hirte, das ist die Erfüllung von Hesekiel 34. Klare Sprache, ich lese uns noch einmal ab Vers 11. Ich bin der gute Hirte, im griechischen Text ist das Ich verdoppelt, deswegen sage ich immer wieder ich bin. Betont, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Lohnknecht aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, er sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht. Der Wolf stürzt sie auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Lohnknecht und kümmert sich nicht um die Schafe. Er macht sie auch um des Lohnes willen. Die Schafe interessieren ihn nicht weiter. Es geht ihm um Money. Und der wahre Hirte macht's aus Liebe. Die falschen Hirten wollen keinerlei Nachteile sich mit der Herde einhandeln. Und der wahre Hirte nimmt den größten Nachteil, den man nur haben kann, auf sich, weil er seine Schafe liebt. Er gibt nicht nur sein letztes Hemd, sondern er lässt sogar sein Leben. Ich weiß nicht, ob Sie das Ereignis vor einigen Jahren verfolgt haben. Es war noch zu Zeiten der Sowjetunion, da war ja noch dieser Ost-West-Konflikt ganz stark in der Welt und es war dieser Rüstungswettlauf. Und da haben die Russen eine neue Wunderwaffe entwickelt, ein atomgetriebenes U-Boot mit geheimen Waffen. Und es gab eine Testfahrt und sie tauchten gleich unter der Arktis. Und es kam dann zu einer Katastrophe auf diesem U-Boot, denn der Kernreaktor, ich weiß nicht, war mit Plutonium oder Uran betrieben, keine Ahnung, der drohte zu schmelzen. Und das mitten in einem Weltmeer. Sie können sich vorstellen, dass das, wenn dieser Reaktorkern schmilzt, nicht nur eine Katastrophe für die Bootsbewohner, für die U-Boot-Fahrer bedeutet hat, sondern für die ganze Welt. Ganze Meeresgebiete wären radioaktiv verseucht worden. Da war es so, dass man eigentlich in diesen Reaktorraum oder in die Nähe gar nicht mehr gehen konnte. Denn durch das außer dem Normalbetrieb laufen, war die ganze Gegend um diesen Kernreaktor total verstrahlt. Und dann war es ein Soldat, ich glaube es war der Offizier, der auch für die Reaktoranlage zuständig war, der gesagt hat, ich gehe rein. Zwar mit einem Schutzanzug, aber er hat genau gewusst, ich werde so verstrahlt werden, dass ich gar nicht mehr rauskomme. Und selbst wenn ich rauskomme, werde ich innerhalb kürzester Zeit sterben. Und er ist hineingegangen. Und er konnte die Sache in Ordnung bringen. Und der Reaktor ist nicht explodiert. Es gab keine Kernschmelze. Alle blieben am Leben. Die ganze Welt, die hat ja nichts davon gewusst, aber so, jetzt wenn sie es gewusst hätte, hat aufatmen können, weil der eine für die anderen in den Tod gegangen ist. Denn es ist so gekommen, wie er es gewusst hat. Er ist zwar noch einmal lebend rausgekrochen, schon die Haut fiel ihm aus dem Gesicht und dann ist er wenige Zeit später verstorben. Schauen Sie, und das hat Jesus für uns getan, aus Liebe. Er gab, und das ist ja der Fokus dieses Textes der Hirtenrede, der gute Hirte läuft nicht davon, wo die anderen davonlaufen, da kommt er erst so richtig in Gang. Wo die anderen weglaufen, da kommt Jesus und fängt an, sein Heilswerk zu wirken. Er geht ans Kreuz, er lässt sein Leben und erfüllt damit auch das, was der Prophet und Evangelist des Alten Bundes Jesaja in seinem 53. Kapitel in einer ganz wunderbaren Weise prophezeit hat. Die Solidarisierung Gottes mit unserer Schuld, die Solidarisierung mit der Schuld seiner Schafe, dass Gott gekommen ist, die Strafe zu tragen aus Liebe. Fürwahr heißt es dort, er hat unser Leiden getragen, unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Und dann kam Jesus. Und dieser Hirte Jesus führt uns von all diesen Wegen, und ich weiß nicht, was für Wege Sie gerade gehen, wieder auf den einzigen Weg, der wirklich zum Leben führt, auf den Jesusweg. Und dazu muss er ans Kreuz. Dazu muss er in das verstrahlteste Gebiet, das wir uns vorstellen können. Dazu muss er sein Leben lassen. Und wir lesen in unserem Text, dass er das nicht allein für Israel getan hat, sondern er spricht ja auch in dieser Hirtenrede von anderen Schafen. Er meint die Schafe aus den Nationen. Es heißt, ich habe noch andere Schafe, sie sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Und da spüren wir, dass das mit den Worten Jesu das Geheimnis ist, das der Apostel Paulus in Epheser 2 und Epheser 3 dann entfalten kann, dass es eben ein Leib gibt und ein Haupt in der Gemeinde, dass sie eine Herde werden aus den Beschnittenen und aus den Unbeschnittenen. Es ist ja nicht so, dass Jesus von der Gemeinde keine Ahnung hatte. Wir müssen aufpassen, dass wir Meister und Knecht, Herr und Sklave nicht vertauschen. Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus weiß Bescheid. Und er hat natürlich die kommende Gemeinde gesehen, aber er hat nicht alles gesagt, was er wusste. Und er hat dann später sein Reden, wir wissen das ja, fortgesetzt, indem er die heiligen Schriften der Apostel von oben her inspiriert hat, indem er in Sonderheit auch einen Apostel Paulus weitergeführt hat und ihm Dinge offenbart hat. Aber es ist das Wort Jesu. Und so leuchtet hier in Epheser 2 schon in Johannes 10 das große Geheimnis der Einswerdung auf. Und wir müssen ja auch sehen, dass das Johannesevangelium nicht etwa für das Judentum geschrieben wurde, überhaupt die Evangelium eigentlich nicht für die Juden geschrieben wurden, sondern für die Nationen. Denn die Abfassung des Johannesevangeliums haben wir schon in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts im kleinasiatischen Raum. Also mitten in der Gegend, wir haben das gestern Abend auch im Rahmen unseres Seminars betrachtet, in der Apostel Paulus in der römischen Provinz Asia mit seinen Mitarbeitern gewirkt hat. Jetzt stellt unser Text aber eines noch klar. Manche haben ja so die Vorstellung, dass da also Jesus auf die Erde kommt, hat eine Mission, hat einen Auftrag, hat eine Sendung und jetzt muss er sozusagen, und der Vater lässt ihm gar keine andere Wahl, diesen Weg gehen und er muss ans Kreuz. Aber das ist falsch gedacht. Das ist völlig falsch. Der Vater zwingt den Sohn nicht, den Kreuzesweg zu gehen. Jesus geht ihn freiwillig, weil er die Schafe selber liebt. In völliger Übereinstimmung mit dem väterlichen Liebeswillen. In Vers 17 unseres Hirtenkapitels heißt es, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, wörtlich meine Seele als Lösegeld setze, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es, man könnte sinngemäß ergänzen, freiwillig. Also haben Sie bitte nicht das falsche Bild, als hätte Gott, der Vater, den Sohn gezwungen, ans Kreuz zu gehen, als hätte Jesus noch einmal in Gethsemane versucht, den Vater umzustimmen, erspar mir doch diesen Weg. Aber der Vater blieb unerbittlich und hart und sagte, es muss sein, du musst gehen. Nein, aus diesem Wort dürfen wir entnehmen, der Vater hat ihm es freigestellt. Das ist ja auch ganz der Liebe entsprechend, dass Gott, der Vater, nicht seinen Sohn zum Opfer zwingt. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen, das heißt vom Vater wieder zu empfangen, so sagt Jesus. Und Gerhard Meyer sagt zu Recht, damit beschreibt Jesus die rechtliche Verfügungsmacht, die ihm der Vater erteilte. Er selbst hat zu entscheiden, niemand nimmt es mir weg, weder der Vater, der das Recht dazu hätte, noch der Teufel, der sich zwar dieses Recht anmaßt, es aber wegen der Sündlosigkeit Jesu nicht besitzt, noch weniger können es menschliche Herren dem Gottessohn abzwingen, sondern ich gebe es aus freien Stücken hin. Jesus, so Gerhard Meyer, ist gerade bei seinem Sühnetod der Handelnde, nicht nur der Duldende. Und das macht sein Leiden, sein Sterben, sein Kreuz natürlich umso viel größer. Jesus musste nicht diesen Weg gehen. Und Jesus hätte, und das mag den einen oder anderen schockieren, aber ich habe es immer wieder schon gesagt, auch jederzeit diesen Weg abbrechen können. Selbst dann, als er schon angenagelt am Kreuz hing, wäre es für den Gottessohn ein leichtes gewesen, herabzusteigen. Die Nägel rausziehen, Kleinigkeit, die Wunden wieder heilen, Kleinigkeit. Niemand konnte ihn zwingen. Er blieb aus Liebe. Er lässt sein Leben für die Schafe. Und auch Pontius Pilatus, was ist so ein dieser Mensch, zwar aus dem Ritterstand des römischen Imperiums stammt, aus der Mittelschicht, der Prokurator, er meint ja, er hätte große Macht und sagt, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu verurteilen? Und da sagt Jesus, du hättest keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und er sagt ihm auch, dass 12 Legionen Engel bereitstünden, wenn er sie denn rufen will. Und wissen Sie, Jesus hätte ja die Legionen an Engeln gar nicht gebraucht. Hätte er nicht gebraucht, er hätte auch so davongehen können. Aber jetzt überlegen wir mal, 12 Legionen Engel, also eine römische Legion, die hatte zur damaligen Zeit etwa 5.000 bis 6.000 Mann. Sodass also 60.000 bis 72.000 Engel bereitstanden. Und wenn Sie daran denken, dass im Alten Testament wird es geschildert, ein Engel in einer Nacht 185.000 Assyrer totgeschlagen hat, dann können Sie sich vorstellen, was 72.000 Engel bewerkstelligen hätten können. Aber Jesus wollte diesen Weg gehen. Der gute Hirte büxt nicht aus. Er lässt sein Leben für die Schafe. Wir fassen also zusammen. Jesus ist der vom Alten Testament prophezeite göttliche Messias und Hirtenkönig, der sich seiner verlorenen Schafe erbarmt und annimmt. Er erbarmt sich nicht nur der Schafe aus Israel, sondern auch aus den Nationen. Er ruft und sammelt sie zu einer neuen Gottesherde. Er führt sie zum ewigen Leben ins Vaterhaus. Und als Hirte kümmert er sich um sie Tag für Tag in alle Ewigkeit. Mensch, ist das nicht wunderbar? Ist das nicht zum Staunen? Dass Gott sich nicht zu schade ist, sich um Menschen zu kümmern wie ein Vater um seine Kinder. Und wenn wir dann uns die Schafe mal anschauen. Wir werfen jetzt mal das Scheinwerferlicht auf das alttestamentliche Gottesvolk, das Volk Israel. Und wenn Sie Ihre Bibel kennen, dann wissen Sie, Mann, oh Mann, was war das für ein liederlicher Haufen. Ganz anders wie die Versammlung am Sonntagmorgen auf der Langensteinbacher Höhe. Das war ein liederlicher Haufen. Was haben die gebockt? Was haben die gesündigt? Was haben die gehurt? Fleischlich, geistlich? Was haben die gegen Gott getan? Was sind die in den Pfützen herumgekrochen? Und Gott sagt nicht, nun rutscht mir alle den Buckel runter und lasst mich in Frieden, sondern er lässt für diese Truppe noch sein Leben. Und das gilt auch für uns. Wie wählt Gott eigentlich aus? Und was wählt sich Gott aus? Ich meine, das Prinzip der Welt ist es nicht. Wenn wir uns eine Herde zusammenstellen würden, erwählen würden, zusammenrufen würden, dann würden wir doch die Besten nehmen, die charakterlich geeigneten, die leistungsfähigsten. Schauen Sie, im Fußball, der Jogi Löw, der sucht sich ja auch nicht die letzten Gurken aus. Oder die Angie, die sucht sich ja auch die Minister aus. Klar, sie muss da Proporz, Bundesländer, Frauen und Männer und so weiter, muss ein paar Dinge beachten. Aber sie nimmt doch die Leute, von denen sie den Eindruck hat, die können das Ministeramt gut ausführen. Aber was, entschuldigen Sie mal, es ist nicht böse gemeint, aber was für eine Gurkentruppe wählt sich Gott? Und ich finde das so wunderbar, dass Gott das macht, denn dadurch besteht für mich noch Hoffnung. Schauen Sie, dass Gott mit diesen elenden Tröpfen, wie ich einer bin, anfängt. Das ist doch auch ein tiefes Zeichen der Gnade und der Barmherzigkeit. Wenn das alles so strahlende Supermänner gewesen wären, wenn die Apostel alle so Glaubenshelden gewesen wären, Mose, die Propheten und alle, ja, wo käme ich denn in der Bibel vor? Aber da werden Menschen gezeigt mit großen Schwächen, mit großen Sünden. David, ein Ehebrecher und Auftragsmörder. Menschen, die versagen. Menschen, die Gott die kalte Schulter zustrecken. Und dennoch lässt der Herr sie nicht. Und das finde ich ganz wunderbar. Und er fängt mit denen an, mit denen die Welt nie anfangen würde. Und das ist ein großes Zeichen, ich wiederhole mich, an die ganze Welt, auch an die Gemeinde selber. Es liegt nicht an eurem Wollen und Laufen. Es liegt nicht an euren tollen Eigenschaften, die ihr gar nicht habt. Es liegt an meinem Erbarmen, an meiner Liebe. Was für eine Liebe, was für ein Erbarmen. Und wir können ja negativ oder in dem Fall positiv das umdrehen. Wenn der Herr vorwirft den falschen Hirten, was sie alles nicht getan haben, dann können wir sagen, was er alles tun wird. Er weidet die Herde, er stärkt das Elende und Schwache. Er heilt das von Sünden Kranke, verbindet das Verwundete, gießt Öl in die Wunden und der Hirte Jesus holt das Hirte zurück und sucht das Verlorene. Ich habe ja von Schafzucht keine Ahnung, wenn man davon absieht, dass ich ab und zu ein Schaf bin, aber von Schafzucht und Schaftierhaltung habe ich keine Ahnung. Aber mir sagt der Landwirt, also diese Schafe, die ja in ganz besonderer Weise Gemeinschafts- und Herdentiere sind. Ein Schaf kann man wohl nicht für sich allein halten. Wenn so ein Schaf sich von der Herde separiert wird durch irgendein Ereignis, dann ist so ein Schaf völlig desorientiert. Das ist völlig orientierungslos. Ein Schaf findet nicht alleine zurück. Ohne Herde ist es aufgeschmissen. Ohne Herde geht es ein. Ohne Herde geht es kaputt. Merken wir schon, dass ein Christsein für sich allein gar keinen Sinn macht? Wir sind von Gott hineinberufen, nicht nur unter der Hauptschaft Christus Jesus, unter die Hauptschaft Jesu Christi, sondern auch in die neue Gottesherde, die Gottesgemeinde des Neuen Testaments, die da ist, der Leib des Christus. Wir gehören zusammen, ob uns das passt oder nicht. Vielleicht denken Sie manchmal, meine Güte, was für ein Schaf neben mir, was da auch für Böcke in der Gemeinde sind. Aber wir müssen immer dran denken, wir sind es ja für die anderen auch. Den anderen stinkt es manchmal auch gewaltig mit uns. Es ist gerade in den letzten Tagen so gewesen, dass zwei Parteien, die ein bisschen im Clinch liegen, gekommen sind zu mir. Und ich habe gesagt oder gedacht, die einen haben ihre Sache dargestellt, so ein bisschen über die anderen beklagt. Ich habe gedacht, eigentlich habt ihr recht. Habt eigentlich schon recht. Und dann kamen die anderen und ehrlich gesagt, ich habe gedacht, ihr habt eigentlich auch recht. Und mir ist, also nicht, dass ich jetzt in die Beliebigkeit rutsche, aber mir ist wieder deutlich geworden, man kann eine Sache so ganz unterschiedlich sehen. Und beides ist ein Stück wahr. Beides ist ein Stück wahr. Was können wir uns doch am anderen aufregen und mildtätig und barmherzig uns selbst gegenüber sein? Und das sollte eigentlich genau andersherum werden. Wir sollten streng und hart uns selber gegenüber werden, aber weit und offen und gnädig und barmherzig den anderen gegenüber. Und dahin will uns der gute Hirte führen. Er lässt sein Leben für Israel. Er lässt Israel nicht, trotzdem, dass Israel so möge. Er lässt seine Welt nicht, obwohl die Welt ihm stinkt. Und das meine ich nun auch ganz wörtlich. Wir haben in Jesaja 5 in der Weinberg-Allegorie, da wird gezeigt, was der Herr alles für Israel getan hat. Und sagt, und jetzt habe ich für meinen Weinberg, das ist das Bild, alles getan. Und ich konnte doch erwarten, nachdem ich alles getan habe für diesen Weinberg, dass er gute Frucht, dass er Trauben hervorbrachte. Aber ihr brachtet Herlinge, heißt es im Text. Aber wörtlich sind das genau übersetzt stinkende. Es hat Gott gestunken. Das, was hervorgekommen ist, das stinkt. Das ist der Dreck. Aber Gott lässt diese Welt nicht. Und Gott lässt auch dich nicht. Gott lässt auch dich nicht. Er kam auf der Suche nach den Verlorenen, kam dieser Hirte Jesus in die Welt. Das war sein heilsgeschichtlicher Auftrag. Und so dürfen wir im letzten Teil das einmal auch ganz persönlich nehmen, dass aus Jesus, dem Hirten Israels, dass aus Jesus, dem Hirten der Gemeinde, dass aus Jesus, dem Hirten der ganzen Welt, mein persönlicher Hirte wird. Mein Herr und Gott, mein Hirte. Das will er sein. Wo wir anderen egal sind, wo keiner nach uns fragt, wo wir für andere nur interessant sind, wenn sie Nutzen von uns haben, da ist Jesus ganz anders. Er liebt uns von Herzen, trotz unserer Schuld, trotz unserer Unwürdigkeit. Und ich bin überzeugt, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber wenn nur einer von uns der Erlösung bedürft hätte, es wäre nur ein Mensch, der wärst du gewesen oder ich, auf der Welt gewesen, der erlöst werden hätte müssen, dann wäre Jesus für den einen ans Kreuz gegangen. Bin ich überzeugt. Denn er sagt etwa in Lukas 15, diese drei Gleichnisse vom Verlorengehen und Wiedergefunden werden, dass er 99 Schafe im Stall lässt, um das eine, das Hundertste zu suchen, das verloren ist. So sehr liebt Gott uns. So sehr liebt Gott dich. Wo alle anderen sich entsetzt abdrehen, wo alle anderen sagen, lieber nicht mit dem oder der, da macht Jesus seine Hirtenarme auf und kommt für dich und sucht dich. Er interessiert sich für uns, er liebt uns. Er möchte unsere Wunden heilen, verbinden, uns ins Vaterhaus führen, schützen, versorgen. Er solidarisiert sich. Deine Sache ist auch seine Sache. Mann, was ist das wunderbar. Ich habe jetzt dieser Tage von einem Missionar gelesen, der in Südamerika im Busch war. Und er sagt, wir haben wunderbare Freunde zu Hause gehabt. Da war eine bestimmte Notsituation und er konnte schreiben, wir haben uns hundertprozentig auf unsere Freunde und Glaubensgeschwister verlassen können. Was ist das schön? Was ist das schon menschlich schön, wenn man in einer schwierigen Situation ist, in einer Notsituation, wenn man nicht allein steht? Aber manchmal kommen wir uns ganz allein vor und manchmal sind wir es auch. Da dürfen wir wissen, zutiefst und zuletzt versteht uns Jesus. Und er lässt uns nicht. Und der Hirte Jesus lässt uns nicht allein. Deine Sache ist auch seine Sache. Aber er sagt uns auch als Herr und Hirte, wo es lang geht. Also egal, was sie umtreibt, sie sind nicht allein. Ihre Probleme sind seine Probleme, ihre Nöte sind seine Nöte, ihre Sorgen sind seine Sorgen. Und jetzt machen wir es mal ganz konkret. Ich weiß ja nicht, was Sie beschäftigt. Ich weiß nicht, was die Menschen, die jetzt im Internet live dabei sind, was Sie beschäftigt. Aber jeder Mensch hat irgendwelche Sorgen, Nöte und Probleme. Ja? Es gibt ja manchmal so Phasen, vor einigen Monaten war das mal der Fall, da dachte ich, eigentlich hast du im Moment gar kein größeres Problem. Da dachte ich schon, das ist eigentlich ein Problem, weil stimmt noch alles, wenn du gar kein Problem hast. Also schon hatte ich wieder ein Problem, aber das ist ja kindisch, das ist ja klein. Aber manche haben große Sorgen jetzt in unserer Mitte. Manche haben Not. Sie dürfen wissen, es ist auch Jesu Not. Der Hirte lässt seine Schafe nicht. Dem Hirten sind die Nöte seiner Schafe nicht egal. Also was treibt sie gerade rum? Sie dürfen wissen, Jesus kümmert sich darum. Vertrauen Sie ihm. Vertrauen Sie ihm. Jesus kümmert sich darum. Und das sage ich auch oft in Seelsorgegesprächen. Da kommt ja dann manchmal, und in meinem Leben ist ja auch nicht viel anders, ein Wust von eigener Schuld, von fremder Schuld, von genetischen Gebundenheiten und ein Knäuel, dass man am Schluss, wenn da ein Mensch einmal so eine Stunde oder eineinhalb Stunden auspackt, gar nicht mehr weiß, was vorne und hinten ist. Können Sie sich das vorstellen? Das ist im eigenen Leben auch so. Und dann beten wir und sagen wir, Herr Jesus, du hast gesagt, all eure Sorge werfet auf mich und du blickst durch. Ich blick da gar nicht mehr durch. Du blickst durch. Und wir werfen es jetzt dir hin. Und du bist der gute Hirte, der sich darum kümmert. Hab von Herzen Dank. Amen. Und so ist es. Jesus ist ganz persönlich vor uns da. Wir dürfen das erleben, dass er uns leiten und führen will. Ganz konkrete Führung in persönlichen Dingen wie berufliche, familiäre Entscheidungen. Und dann kann es auch mal so gehen, ich habe es irgendwann auch schon mal erzählt, aber ich weiß nicht, ob es hier war, wie es ein Bruder in Florida erlebt hat. Der hat es nun, dass der Hirte ihn führt und leitet und dem Schaf zeigt, wo es lang geht, so ganz, ganz anschaulich erlebt. Da war es so, es war vor einigen Monaten, dass ein 11-jähriges Mädchen eben in den Sümpfen Floridas verschwunden war. Die Zeitung hat getitelt, der 11-jährige überlebt unter Alligatoren fast 5 Tage lang. Und es war so, das Mädchen spielte eigentlich nur vor dem Haus und hat sich dann irgendwo in diesem Gebiet verirrt. Und statt dass sie zurückkam, ist sie immer tiefer hineingelaufen und trotz aller Suche mit Hubschraubern und vielen, vielen Polizisten und Rangers und was da alles gesucht hat, sie haben sie nicht gefunden. Und dann tauchte ein Mann auf, James King heißt er. Er fuhr einfach hinein mit seinem Auto in dieses riesige Gebiet, kämpfte sich durch Büsche, Schlingpflanzen und hüfthohes Wasser. Und nach nur 2 Stunden, wo die anderen tagelang mit allen möglichen Mitteln, mit vielen Leuten gesucht haben, fand er das Mädchen. Und wissen Sie warum? Er beschrieb, dass Gott ihm gesagt hat, dass er das tun soll. Und dass Gott ihn persönlich geführt hat. Er sagt, und da haben viele Zeitungen und Fernsehanstalten das auch aufgenommen, Gott führte mich direkt zu ihr. Er berichtete, während seiner Suche stand ich mitunter vor Tümpel und Teichen und habe dann den Herrn gefragt, bist du sicher? Ist ja klar, stellen Sie sich mal vor, so eine trübe Brühe, da gibt es Giftschlangen und alles Mögliche. Und so ein Alligator möchte ich auch nicht gerade in freier Wildbahn begegnen, im Zoo ja, aber in freier Wildbahn nein, jedenfalls nicht, wenn ich im Wasser bin. Und nun sollen Sie da reintreten, wissen ja gar nicht, ob Sie gleich untergehen oder was da sonst drin ist. Und da sagt, Herr, bist du sicher? Und dann so typisch amerikanisch die Antwort, ich hab dich, Jesus, der Hirte, ich hab dich. Der ging zu und er fand dieses Mädchen. Gott hat ihn direkt dorthin geführt. Das war so ein Zeugnis, dass der Polizeichef in Winter Springs in Florida sagte, ich habe nicht an Wunder geglaubt, aber jetzt tue ich das mit Sicherheit. Der Herr ist mein Hirte, der ihn führt, ganz konkret. Aber er will uns nicht nur in persönlichen Entscheidungen führen, in persönlichen Dingen, sondern er möchte uns auch in die Welt Gottes führen, in die Gedanken Gottes. Dass seine Gedanken unsere Gedanken werden dürfen, dass sein Wille unser Wille werden darf. Der Heilige Geist, der ja gekommen ist, nachdem Jesus zum Vater gegangen ist, er hat ja die Aufgabe, uns auch zu führen und zu leiten. Als Hirte nehme ich in die ganze heilsgeschichtlich voll entfaltete Wahrheit der apostolischen Briefe. Er will uns hineinführen in das, was Gemeinde ist, was Gemeinde bedeutet, was Christsein eigentlich heißt, Erwählung, was die Aufgaben des Leibes des Christus ist, hier und drüben. Er will uns hineinführen in das, was Israel betrifft. Er will uns hineinführen in das Rettungsprogramm Gottes mit der ganzen Welt, mit dem ganzen All. Auch das ist das Leiten und Führen des Hirten. Aber Schaf in der Herde Jesus sein bedeutet nicht nur, dass er für mich da ist, sondern ich darf jetzt aus Dankbarkeit auch für ihn da sein. Ich darf aus Dankbarkeit für ihn da sein. Und dann sagt er, wo es lang geht. Wissen Sie, ich habe so ein bisschen bei der Vorbereitung gedacht, ich muss aufpassen, dass ich den Schwerpunkt nicht nur zu sehr auf das lege, was wir von Jesus haben. Und dass Jesus für uns da ist. Und das ist wahr und das ist auch ganz wunderbar. Aber wir müssen auch sagen, dass Schaf in der Herde Jesus sein bedeutet, dass er das Sagen hat. Das wäre noch mal schöner, wenn jedes Schaf sozusagen seinen eigenen Laden hier aufmacht in der Herde. Das wäre noch mal schöner. Es gibt einen Herrn, dem haben sich alle zu fügen, Jesus. Ja, aber das ist ja wunderbar, dass Jesus uns nicht sklavisch führt. Das wäre ja schrecklich, dass uns überhaupt keine Freiheit lässt. Das ist ja das Schöne, dass die Führung Gottes eigentlich uns in einen freien, großen Raum stellen mit viel Individualitätsmöglichkeiten. Oliver Kahn, ja, der Titan, der ehemalige Titan, hat erzählt, als er jetzt die WM mitkommentiert hat, dass er ja immer, wenn sie damals im WM-Quartier waren, haben sie morgens einen Zettel gekriegt bei all den vielen Terminen, die da anstanden, Pressekonferenz, Training und so weiter. Damit sie auch wissen, wo sie wann sein müssen, haben sie jeden Morgen so eine Art Laufplan gekriegt, ja. Und da sagt er dann, als ich nach Hause gekommen bin, nach den 3-4 Wochen WM-Quartier, da habe ich den Zettel vermisst. Ich habe gar nicht gewusst, was ich tun muss, ja. Also so ist Gott nicht, dass wir morgen so einen Marschplan kriegen, dass die Führung so aussieht, dass sie uns völlig einengt. Es geht darum, dass Gott uns viel Freiheit lässt, aber grundsätzlich bestimmt er die Richtung. Und das ist auch schön, wenn wir wissen dürfen, er sagt, wo es lang geht, wo die Herde hin soll. Das entlastet uns von der Letztverantwortung, das gibt Geborgenheit. Der König Israels, David, war ja genial begabt. Feldherr, Architekt, Bauherr und so weiter. Und er hat trotz seiner Genialität erkannt, ich brauche den Hirten. Ich brauche den Hirten. Und ich brauche nicht nur den Hirten Israels, sondern der Hirte Israels muss persönlich mein Hirte werden. Und er hat ja diesen wunderbaren Psalm geschrieben, den vielleicht bekanntesten Psalm der Psalmen, den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Und spüren Sie die persönliche Beziehung? Es ist nicht nur so abstrakt, ich habe über Gott nachgedacht, ich habe über Gott philosophiert und mir ist deutlich geworden, sondern aus dem fernen Allherrn, aus dem fernen Hirten Israels ist sein persönlicher Hirte geworden. Mein Hirte, der Herr ist mein Hirte. Du führst mich, du versorgst mich. Glauben Sie das? Ich lese noch einmal, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen, führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Todessaal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Er ist ihm begegnet. Er ist dem guten Hirten begegnet. Und das macht ja Beziehung aus. Schauen Sie, wenn es in der Schrift um das Erkennen des Herrn geht, dann hat die Schrift nicht das Bild des grübelnden Theologieprofessors, der über seinen Büchern sitzt, sondern dann verwendet sie das Bild der Beziehung, der Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Man muss ihm begegnet sein. Wenn man einen Menschen kennenlernt, muss man ihn kennenlernen, wie muss man ihm begegnen? Man muss mit ihm kommunizieren, man muss mit ihm zusammen sein. So ist es mit Gott auch. Und dann wird der Herr mein Hirte. Wir dürfen ihm kindliches Vertrauen entgegenbringen. Nicht nur Kinder brauchen Liebe und Geborgenheit. Wir alle brauchen das. So schön, dass in den tiefsten und dunkelsten Tälern unseres Lebens der Hirte Jesus uns besonders nahe ist. Der Dreijähriger, bei dem fängt jetzt so an, so ein bisschen gedanklich tiefer zu arbeiten und irgendwie hat ihn beschäftigt, dass doch alle Menschen sterben. Das hat bei der Mama sich nochmal rückversiert. Müssen denn alle Menschen sterben? Ja, müssen alle Menschen sterben. Du auch, Mama? Ja, du auch. Und das war für ihn ganz schlimm. Und dann sagt er, dann möchte ich aber mit dir sterben. Er möchte immer bei seiner Mama sein. Und das ist ein Bedürfnis des Menschen, die Angst vor dem Alleinsein. Und Jesus bietet die Geborgenheit. Niemand kann mich aus meiner Hand rauben, kann euch aus meiner Hand rauben. Auch in der dunkelsten Stunde des Sterbens nicht. Auch wenn es durch das Tal des Todesschattens geht. David sagt, dann bist du bei mir. Wenn keiner mit kann, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und wissen Sie, der Hirte ist glücklich, wenn das Schaf zu ihm kommt. So wie der Papa glücklich ist, wenn der Kleine seine Hand in seine Hand legt. Das ist mein Kind. Ich will dich beschirmen und schützen. Und da frage ich doch nicht als Erstes und sage, Mensch, der Dreijährige hat doch überhaupt gar keine Ahnung. Was weiß der schon vom Leben? Was weiß der von der Wissenschaft? Was weiß der von der Bibel? Was weiß der vom Berufsleben? Was weiß der von Verantwortung und Familie? Sondern ich bin glücklich, weil der Kleine mir vertraut. Und wenn es irgendwo eine gefährliche Situation gibt, automatisch die kleine Batschhand in die Hand des Vaters wandert. Und ich halte ihn. Schauen Sie, und das ist Jesus. Natürlich sollen wir wachsen in der Erkenntnis. Natürlich sollen wir wachsen auch im Verständnis. Aber wir sollen vor allem eine Beziehung haben. Und entschuldige, wenn ich so mal sage, unsere kleinen Hände in die großen Hirtenhände Jesu legen. Das dürfen Sie tun. Dann ist der Herr Ihr Hirte. Und das will er sein. Der Herr ist mein Hirte. Das können wir von Herzen sagen. Unsere Sache ist auch seine Sache. Gepriesen sei er. Amen. Wir wollen beten und soweit Sie können, darf ich Sie bitten, sich dazu zu erheben. Ja, lieber himmlischer Vater, wie eindrücklich sagst du uns das in dieser Hirtenrede, was du für uns bist und was du für uns tust, getan hast und jeden Tag neu tust und in alle Ewigkeit tun wirst. Hab du von Herzen Dank, dass viele von uns die Stimme des Hirten gehört haben, dass sie sich herausrufen lassen haben, dass sie erwählt wurden und dass sie nun zur neuen Gottesherde gehören. Und habt auch von Herzen Dank, dass ich ein Schaf in deiner Herde sein darf und dass wir wissen dürfen, du sorgst für uns, du schirmst und schützt uns, du kümmerst dich um uns. Und wo wir für alle anderen nicht mehr von Interesse sind, da bist du da und hältst und trägst uns. Und du kümmerst dich um unsere Sorgen und Nöte. Was ist das wunderbar, Herr Jesus. Und danke, dass du auch so ein strammes Programm hast, um uns weiterzuführen, dass du uns hineinführen willst in deine Gedanken, in deine Gotteswelt, dass du uns wachsen lassen willst in der Beziehung mit dir. Und nun kennst du jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, der diesen Gottesdienst verfolgt. Du weißt, was ihn umtreibt, was ihn beschäftigt. Herr Jesus, hab du Dank, dass du dich der Sache annimmst, zu deiner Zeit, auf deine Weise. So wollen wir uns innerlich vor dir beugen und dich rühmen und deinen Namen hoch erheben. Du bist, der da ist. Amen.